Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen, ist das moderne familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach, wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur ein Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie zum Beispiel der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es eigentlich nicht. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravelcamp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speisen und Trank, Weinprobe inklusive natürlich, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn du dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst du direkt deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See-Triathlons, der jedes Jahr Ende April oder Anfang Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischer Spezialität tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotel Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät dir die besten Radstrecken und begleitet dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn du dich für ein solches Trainingslager Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it und schau dich um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5-15% je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du entweder telefonisch oder per Mail stellen. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Liebe Freunde des Junk Miles Podcasts, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures mit Abstand, mit großem Abstand Lieblingspodcasts. Auch wenn er das nicht ist, ist das total toll, denn es gibt ganz viele tolle andere Podcasts da draußen, die super sind. Ja, bitte nehmt das hier nie für bare Münze, wenn ich das sage. Liebe Grüße an die wahren Podcaster da draußen. Ich heiße euch trotzdem herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Und zwar machen wir heute, ihr nehmt mit mir alleine Vorlieb, ich würde euch gerne die aktuelle Studie des Monats Mai vorstellen. Und habe mir da überlegt, dass ja ich mich eines Themas bediene, welches, naja, ich sag mal zum einen irgendwie immer noch so aktuell ist, manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerät, dann wieder auch hervorkommt und dann ja sich eigentlich so durchzieht durch das Thema der Trainingswissenschaft, und das ist das Thema Höhentraining. Ja, und wenn wir an Höhentraining denken, wir gehen mal kurz 5 Sekunden in uns, was fällt uns dazu ein? Und ich behaupte, wenn ihr jetzt eure Gedanken aufgeschrieben hättet, da wären extrem viele Unterschiede dabei rausgekommen. Also man denkt vielleicht an irgendwie den klassischen irgendeinen Anstieg, den man so kennt, der einen vielleicht in den Alpen auf irgendwelche Höhen bringt.
Vielleicht denkt ihr aber auch an wirklich ein wahrhaftiges Höhentrainingslager. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass irgendwelche Profis im Höhentrainingslager unterwegs sind. Vielleicht denkt ihr aber auch einfach an das Höhenzelt zu Hause und das laute Geräusch des Generators, wenn ihr schon mal eins aufgestellt habt, bei dem es dann durchaus vielleicht ein bisschen schwerer fällt zu schlafen. Und genau so facettenreich ist auch das Thema Höhentraining. Und ich möchte euch heute gerne eine Studie vorstellen, die ist mittlerweile fast 15 Jahre alt, aber die hat nicht an Aktualität verloren in der Hinsicht. Das Thema Höhentraining in der Trainingswissenschaft ist ja auch schon, ich hätte jetzt bald gesagt, uralt, was despektierlich klingt, aber ich will sagen, damit sehr gut erforscht. Und daraus möchte ich euch die Studie vorstellen, Combining Hypoxic Methods for Peak Performance. Von Millier und anderen Autoren aus 2010 erschienen im Journal Sports Medicine. Vielleicht mal so einmal, ihr kriegt natürlich am Ende auch wieder einen Abklapp bezüglich so der Anwendung, aber was das Paper herausstellt, und damit fangen wir einfach mal an, sind so vier unterschiedliche Methoden, wie man Höhentraining angehen kann. Erstens, das, so schreibt es auch, oder so schreiben es die Autoren, das traditionelle Live High, Train High. Also ich bin wirklich irgendwo wohnhaft, im Zweifelsfall sogar dauerhaft, in der Höhe. Dann sprechen wir von Live High, Train Low. Also ich halte mich irgendwo in der Höhe auf, aber trainiere dann doch auf eher Meeresspiegel. Dann sprechen wir vom Intermittent Hypoxic Exposure during Rest. Also das wäre quasi all das, wo ich hin und wieder mal mich Höhe aussetze, aber jetzt halt eben nicht dauerhaft. Also ich lebe da nicht, sondern ich mache es nur zwischenzeitlich mal temporär für vielleicht eine Stunde oder zwei. Und dann sprechen wir auch noch von Intermittent Hypoxic Exposure during Continuous Sessions. Also ich würde hingehen und sagen, ich suche mir einzelne Einheiten aus und in diesen einzelnen Einheiten versuche ich, oder nicht versuche, sondern appliziere ich Höhe, und erwarte daraus einen Trainingseffekt. So. Und wenn man sich das einfach mal anguckt, dann ist erstmal schon mal klar, also das stellt das Paper ganz klar heraus, dass zum Beispiel Live High, Train Low eine sehr effiziente Methode ist. Bringt ein paar Vorteile mit sich im Sinne des Live Highs, bringt ein paar Vorteile mit sich im Sinne des Train Lows, weil man sich immer überlegen muss beim Thema Höhentraining, es geht ja nicht einfach nur um des Aussetzens von Höhenluft, sondern ist natürlich auch die Frage, was machen diese Umgebungsbedingungen mit der Trainingsqualität? Ein einfaches Beispiel so, auch aus dem Profibereich, aber jeder, der schon mal irgendwo auf einer adäquaten Höhe war, der stellt fest, ja, ganz so einfach ist es mit der Bewegung da nicht unbedingt, sondern es fällt schon tendenziell auch manchmal ein bisschen schwerer, da jetzt irgendwie zum Beispiel höhere Intensitäten zu fahren, zu laufen, zu schwimmen und so. Und das muss man natürlich immer abwägen. Also ist es diese Reduktion der Leistung im Training im Zweifelsfall wert, um gleichzeitig auf den Höheneffekt zu setzen. Und so ein kleines bisschen könnte es passieren, dass sich das ein Stück weit aufhebt und dass man diese Abwägung wirklich, wirklich treffen muss. Und nichtsdestotrotz eine effiziente Methode, was das Paper ganz klar herausstellt und das ja so auch gängige Meinung, sage ich mal. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, wenn wir von der Definition Höhentraining sprechen, dann ist die Höhe, von der wir sprechen, liegt zwischen 2200 und 2500 Metern per Definition. Also das ist auch das, was sich in der Trainingswissenschaft immer wieder abzeichnet und durchsetzt als adäquate Höhe für Höhentraining, 2200 bis 2500 Meter. Ein Nachsatz, das zeichnet sich in der Wissenschaft ab. Nichtsdestotrotz, und das ist ganz, ganz wichtig, gibt es eine individuelle Sensitivität auf Höhe. Also man kann das im Zweifelsfall selber ganz einfach testen, wenn man so will. Man kauft sich ein Pulsoximeter. Das kennt man von der Intensivstation. Ne? Das hängt so klassisch am Zeigefinger im Zweifelsfall, misst die Sauerstoffsättigung. Und das ist eine Sache, das kriegt man wahrscheinlich im Internet für 7 Euro bestellt irgendwo. Und dieses Pulsoximeter zeigt an, wie gesättigt das Blut mit Sauerstoff ist. So. Und Höhensensitivität beschreibt eigentlich nichts anderes als die Frage danach, wie viel Sauerstoffsättigung bei gegebener Höhe jetzt gerade bei dem Individuum noch ja vorhanden ist. Also wir machen das Beispiel, Radfahrer A fährt einen Berg hoch, hält sich dann oben auf wegen mir 1800 Meter auf, was ja immer noch ein klassischer Alpenpass irgendwie ist, und hat vielleicht eine Sauerstoffsättigung von 95%, wohingegen Fahrer B den gleichen Anstieg fahren kann und oben auf der Höhe nur noch eine Sauerstoffsättigung von 90% hat. Also 5% Differenz würde ganz klar heißen, dass Fahrer B in jedem Fall deutlich sensitiver auf Höhe anspricht. Was jetzt, kann man jetzt so und so deuten. Auf der einen Seite kann es natürlich ein Vorteil sein, wenn es um die Auswahl des Trainingslagerortes geht, ne? Also je weniger Höhe man braucht, desto einfacher ist die Auswahlmöglichkeit, zumindest mal in Mitteleuropa. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch immer dann meistens eine sehr kurze und akute Anpassung. Also das kann sich auch, wenn man sich jetzt dauerhaft in der Höhe aufhält, innerhalb von Tagen verändern, dass man da sich einfach anpasst, dass der Körper ein kleines bisschen effizienter ist, besser mit den Umgebungsbedingungen klarkommt und deswegen dann halt die Sauerstoffsättigung auf gleicher Höhe irgendwann im Laufe der Zeit ansteigen würde. So, und all das beschreibt ein Stück weit die Sensitivität, also ausgehend quasi von der Auswirkung diverser Höhen und all der natürlich Rahmenbedingungen, die dazukommen. Wenn ich jetzt von Höhen spreche, meine ich natürlich vor allen Dingen die Auswirkungen, die wir haben, also niedrigen Sauerstoffpartialdruck, deswegen schwierigere Aufnahme des Sauerstoffs ins Blut, Transport zur Muskulatur, dort Verarbeitung in den Mitochondrien letztendlich, um dann den Energiestoffwechsel zu betreiben. Und zum einen, wie gesagt, die Auswirkung bei entsprechender Höhe und zum anderen natürlich auch so ein bisschen die Anpassungsfähigkeit. Also aus der Erfahrung in St. Moritz als Beispiel, das liegt auf, ich glaube, 1700 Metern Höhe, also ist per Definition zumindest, ja, kein Höhentraining. Oder sagen wir mal zumindest nicht die effiziente Variante des Höhentrainings. Erstens, das bringt auch gleichzeitig viele Vorteile mit sich, was vielleicht die Trainingsqualität angeht, und zweitens habe ich da schon sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen bei einzelnen Athleten gesehen, was auch diese Höhe mit den Athleten macht und wie sich das auswirkt. So, und deswegen, das gilt es zu bedenken. Also das eine, sage ich mal, ist die Maßgabe für 2200 bis 2500 Meter Höhe, um ernsthaftes, effizientes Höhentraining zu betreiben. Das andere ist in jedem Falle die individuelle Sensitivität und letztendlich die individuelle Auswirkung der Höhe. Genau. Dann vielleicht nochmal einfach, wenn wir überhaupt hier von Effizienz und Co. sprechen, wir kommen gleich noch zu den weiteren Methoden, dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, auf was wirkt sich das denn effizient aus? Ne? Und da muss man immer dazu sagen, also die größte Veränderung, die wir haben wollen durch Höhentraining, eigentlich so, ja, ich sag mal, die klarste sind letztendlich die hämatologischen Veränderungen. Also was wir vor allen Dingen wollen ist, wir wollen dafür sorgen, dass dass der Signaltransduktionsweg auch der Hypoxie angesprochen wird, dass wir am Ende des Tages dabei rauskommen und mehr klassisch EPO bilden. Jetzt erschrickt man sich immer kurz, weil EPO kennt man eigentlich eher von der im Zusammenhang mit Doping. Am Ende ist EPO einfach nur die Abkürzung für Erythropoietin und das ist letztendlich einfach ein Hormon, welches für die Bildung roter Blutkörperchen sorgt. Und irgendwann hat man festgestellt, wenn man das von außen injiziert, dann funktioniert das auch super. Klammer auf, ist aber verboten. Klammer zu. Und mit Höhentraining, ja, erwartet man Effekte, die in quasi sehr ähnlicher Richtung liegen wie jetzt die Injektion von außen. So, und jetzt ist das eine der legale Weg, ne, das Höhentraining, wenn man es denn richtig macht. Und das andere ist natürlich der illegale Weg. Und das will ich nochmal klar abzeichnen. Ich will trotzdem auch klar machen, Erythropoietin ist nichts Schlimmes. Also das ist ein körpereigenes Hormon. Wir haben das alle. Wir wollen das auch alle haben. Wir wollen das auch bestmöglich ausbauen durch Training. Wir kommen natürlich nur nie auf die Idee, das in irgendeiner Form illegal aufzunehmen. So, und das sind also hämatologische Veränderungen in der Hinsicht. Wir können das weiter stricken, ne? Also neben der bestmöglichen Produktion von Erythropoietin gehört halt auch dazu, dass wir versuchen, die festen Bestandteile des Bluts zu erhöhen, weil das sind am Ende des Tages die Bestandteile, die dann auch Sauerstoff und Nährstoffe und Co. transportieren Und den Effekt wollen wir uns dann am Ende des Tages zunutze machen. Neben den hämatologischen Effekten gibt es auch zum Beispiel, also noch einige andere, zum Beispiel respiratorische Effekte, also die Atemmuskulatur, die wir brauchen, um einen tiefen Zug zu nehmen. Wir können das alle mal gerade machen, ja, einfach mal einen tiefen Atemzug nehmen und dann merkt man vielleicht auch, wenn man das so 5, 6, 7 Mal macht, wie anstrengend in Anführungsstrichen das ist, wenn man das bewusst macht. So, und was wir dafür brauchen, ist die Atemmuskulatur. Und die Atemmuskulatur muss natürlich auch mehr arbeiten in Höhe und die hat etwas schwierigere Bedingungen und daran passt sie sich an und wird im besten Falle initial stärker. Und auch das ist ein netter Nebeneffekt, den es immer zu beachten gilt, wenn wir über Höhentraining sprechen. Genau, jetzt könnten wir das noch deutlich weiter ausstricken. Ich will jetzt gar nicht so viel auf die Anpassung eingehen. Also wir werden jetzt heute nicht über Natrium, Kalium, ATPase-Aktivitäten sprechen und so weiter und so fort. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die größten Anpassungen passieren da quasi auf hämatologischer Ebene, auf respiratorischer Ebene. Es kann zu positiven Auswirkungen auf die Ökonomie kommen. Im Allgemeinen lässt sich ganz vereinfacht sagen, dass ganz viele Faktoren sind, die sehr zuträglich sind für die Verbesserung unserer aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit. Und deswegen machen wir das. Ja. Kommen wir so ein bisschen zurück zu den Methoden. Also ich habe eben gesagt, live high, train high, live high, train low und dann ja IHE und IHT, also Intermittent Hypoxic Exposure During Rest und During Sessions, also During Training. Und das sind ja so die beiden anderen Varianten. Genau, und das Paper geht dann so die einzelnen Varianten durch im Sinne von, was es halt auch zu beachten gilt, wenn man die macht. Und da würde ich gerne mal eine Sache ein bisschen genauer skizzieren letztendlich in der Hinsicht, weil die ist mir extrem wichtig, wenn es um die Durchführung von Höhentraining geht. Und da würde ich mich gerne bei der Variante Live High, Train High einmal noch so ein bisschen drauf fokussieren, weil ich glaube, dass das für euch so den allergrößten Mehrwert haben könnte, auch so im eigenen Training, wenn man denn dann mal Lust hat auf Höhentraining. Und zwar sieht das wie folgt aus. Also die Autoren beschreiben, dass traditionelles Live High, Train High Training in irgendeiner Form einen Zeitraum haben sollte von, Achtung, 2 bis 4 Wochen. Ja, ich lasse das mal kurz wirken. Ich darf gleichzeitig die Illusion nehmen, so ein Wochenendtrainingslager in der Höhe, das kann nicht klappen. Also das kann trotzdem ganz toll sein, wenn man fürs Wochenende in die Alpen fährt und das Stiftser Joch 7-mal hoch und runter fährt. Aber rein höhentrainingstechnisch ist das etwas, was in der Hinsicht dann keine Relevanz hat, außer, das würde ich vielleicht hinterher schieben, dass man gegebenenfalls ein bisschen Anpassung mitnimmt im Sinne der Höhensensitivität, die ich eben beschrieben habe, aber jetzt nicht die positiven hämatologischen Effekte auf die aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit. Zumindest nicht mehr, als man eh hätte, wenn man das Stiftser Joch 7-mal hochfährt. Ja, das muss immer die Abgrenzung sein. Also das ist auch immer grundsätzlich eine Frage, die man sich stellen muss. Welcher Effekt entsteht da durch das Trainingslager selber und welcher Effekt ist der Mehreffekt, den ich habe durch das Thema Höhentraining? So, und wenn wir uns das Live High Train High Training angucken, dann wird das unterteilt in 4 verschiedene Phasen. So, und diese 4 verschiedenen Phasen ist einmal die Akklimatisierungsphase, das zweite die Haupttrainingsphase, das dritte die Recovery und Preparation for Return to Sea Level, also die Vorbereitung darauf, dass man irgendwann auf das Sea Level wieder zurückkehrt und dann der Return des Sea Levels, also das wieder runtergehen. So, und das sind die 4 verschiedenen Phasen, die bei der Hinsicht wichtig sind. Und ich teile euch das mal ein. Da wird nämlich auch schnell klar, wie diese 2 bis 4 Wochen zustande kommen. Also, wir haben einmal eine Phase der Akklimatisation. Da räumen die Autoren ein, dass das 7 bis 10 Tage sein sollten, um das zu machen. Dann kommt die Haupttrainingsphase von 2 bis 3 Wochen. Also klassisch eigentlich wie ein Trainingslager, muss man sich am Ende überlegen. Wenn wir uns da den optimalen Zeitraum malen dürften, dann würden wir auch 2 bis 3 Wochen nehmen. Dann kommt die Recovery-Phase, das wären dann 2 bis 5 Tage und dann kommt halt die Return-to-Sea-Level. So, und das ist gleich eigentlich der spannendste Punkt. Also da geht es dann darum, wie man zum großen Abschluss das Ganze nochmal versauen kann oder richtig machen kann. Kommen wir später zu. Im Grunde ist alles, was vorher passiert, etwas, was ja irgendwie auch relativ klar ist, wenn wir an Trainingslager denken. Also Akklimatisationsphase ist klar, wir wollen uns da irgendwie am Anfang aufhalten, wir bewegen uns leicht, wir kontrollieren gegebenenfalls die Höhensensitivität und so weiter. Und ja, diese 7 bis 10 Tage, also ich sag's mal so, je öfter man das macht, dann tun's am Ende auch 3 bis 5 maximal. Aber klar ist, man muss in dieser Phase in jedem Falle darauf achten, dass man nicht denkt, dass man da ganz normal trainieren kann, weil man feststellen wird, dass vor allen Dingen auch je nach Höhe, der man sich da aussetzt, es da deutlich große Unterschiede geben kann, wie die Sensitivität ist. Beim Trainingsprozess selber, ich sag mal im Idealfall, das ist jetzt genau diese Abwägung, sollte der Prozess genauso laufen, wie ein normales Trainingslager auch. Man nimmt natürlich ein bisschen Rücksicht, vielleicht bei sehr hohen Intensitäten und Co., aber wenn man ordentlich akklimatisiert ist, dann sollte das eigentlich sehr gut klappen und dann gibt's da gar nicht so unendlich viel zu beachten bei dem eigentlichen Training. Dann braucht man wie immer an einem Trainingslager eine gewisse Entlastungsphase, in der der Körper die Möglichkeit hat, sich vollumfänglich anzupassen, und das passiert hier auch. Und dann kommen wir halt eben zurück auf Sea-Level, und jetzt gibt's 2 Varianten, wie ich ein Höhentrainingslager gestalten kann und dann auf Sea-Level zurückkehre. Variante 1, ich mache das sehr, sehr kurzfristig vor einem Wettkampf, also mit 2 bis maximal 4 Tagen, ganz entscheidend wichtig. Oder ich warte wiederum eher bis zu 3 Wochen oder länger, um dann einen Wettkampf zu machen. Also wem vorschwebt, dass er das machen kann mit genau 2 Wochen vor dem Wettkampf, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man auf die Nase fällt. Man spricht vom sogenannten Höhenloch am Ende des Tages. Und dazu gibt es folgende Erklärung. Bei Variante 1, also der Kurzfristigkeit, ist es schlicht so, dass man sich zunutze macht, dass all die im speziellen respiratorischen Anpassungen, die man gehabt hat, dass die sich positiv auswirken. Also ich habe eben gesprochen von Atemmuskulatur und Co., ne, die dann verstärkt ist. Und das nehmen wir mit und dann kommen wir wieder auf normal Null und haben eben nicht mehr diese Widerstände in der Atmung. Gleichzeitig ist die Atemmuskulatur aber derartig gestärkt, dass wir davon profitieren, wenn wir dann ein Rennen machen. So, und das ist der Hauptgrund, warum die Variante gut funktionieren kann, dass man wirklich so diese respiratorischen, mechanischen Anpassungen mitnimmt in das Rennen. Wenn wir dann weiterdenken, dann und den Zeitraum nehmen für Variante 2, also dann eher 3 Wochen, sage ich mal grob, da muss man immer dazu sagen, das steht und fällt auch durchaus ein bisschen damit, wie anpassungsfähig man so ist. Dieser Zeitraum ist deswegen gewählt, weil man in der Trainingswissenschaft hingeht und sagt, okay, wir möchten dafür sorgen, dass die ganzen hämatologischen Effekte, die ich eben angesprochen habe, dass die auch wirklich durchschlagen. Also, dass sich das Blut selber angepasst hat, der Hormonhaushalt angepasst hat, dass die ganzen Effekte, die diese Signaltransduktionswege auch auf die Anpassung der Mitochondrien zum Beispiel haben, dass die auch wirklich wirken und die Anpassung vollzogen werden kann. Und das klappt halt für gewöhnlich nicht in einer Woche, es klappt auch nicht in 10 Tagen. Aber ich sag mal, ob das nicht vielleicht auch in 2, 2,5 Wochen klappen kann, das steht und fällt dann ganz viel damit mit der Anpassungsfähigkeit des Athleten. Also ich würde sagen, je besser trainiert man ist, desto schneller kann das auch gehen. Deswegen muss man sich nicht unbedingt immer 3 Wochen Zeit lassen. Aber wie gesagt, einfach mal so als Ratschlag, wenn man versucht, das einfach mal wirklich zu vollziehen, dann würde ich in jedem Fall dafür sorgen, dass das nicht allzu weit hin ist. Ja? Also dass man da entweder die kurze Variante nimmt oder dann wirklich gesichert die lange, aber bitte nicht irgendwie 12 Tage danach einen Wettkampf machen. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Effekt Nummer 1 respiratorisch dann nicht mehr gilt, weil auch da passt sich die Atemmuskulatur wieder in die gegensätzliche Richtung an, weil es ihr leichter gemacht wird. Gleichzeitig werden wahrscheinlich die ganzen hämatologischen, physiologischen Anpassungen noch nicht durchgeschlagen sein. Genau, so, das ist eigentlich die Variante dazu. Ansonsten Live High, Train Low, immer auch eine sehr gute Variante, bei der man letztendlich hingehen kann und sagen kann, okay, das funktioniert von der Art und Weise der Durchführung ähnlich, ist aber bei weitem nicht so diffizil zu beachten, weil man natürlich, man kann sich vorstellen, wenn man sich alleine zum Trainieren noch unter Normalhöhe aufhält, dass diese ganzen Anpassungsmechanismen da funktionieren. Vielleicht nicht in ganz extremer Form wie bei Live High, Train High, aber dann natürlich auch der Weg zurück zum Sea-Level bedeutend viel einfacher ist. Und jetzt mache ich mal noch ein einfaches Beispiel, wie man Live High, Train Low in irgendeiner Form ansatzweise gut hinbekommen könnte. Das ist eigentlich auch das klassische Training mit dem Höhenzelt, ne? Also man verhält sich oder hält sich relativ lange am Tag in einem Höhenzelt auf. Lange heißt schon mal, wenn man 8 Stunden Schlaf da drin verbringt, dann ist das schon mal ein Drittel des Tages. Das kann schon mal sehr gut sein. Und Genau, das geht so in die Richtung, wo, wie man das anwenden könnte. Das ist dann jetzt gleichzeitig aber auch so, dass das Abwandlungen haben kann, dass man, ich mache ein Beispiel, also ich weiß das von einigen Athleten, die so in der Region Boulder dann irgendwann unterwegs sind, man sucht sich einen Ort, der ist nicht in Boulder, sondern der ist nochmal 300-400 Meter höher, dann liegt man auf jeden Fall gesichert über 2000 Meter, man trainiert aber vielleicht im Umland Boulder oder auch eher noch ein kleines bisschen tiefer für lange Radausfahrten, das Schwimmbad ist dann auch in Boulder und nicht in dem Ort auf 2200 Meter. Was gleichzeitig wieder bedeutet, die Trainingsqualität leidet oder braucht nicht zu viel Berücksichtigung, was die Höhe angeht. Ich will es gar nicht negativ sagen, sondern einfach nur sensitiv darauf eingehen, dass die halt so ein bisschen Bedacht braucht. Gleichzeitig habe ich aber dann, wie gesagt, kann ich gut trainieren und habe trotzdem den Effekt von Live High. Also ich halte mich ja dann doch mindestens ein Drittel, wenn nicht gar die Hälfte des Tages irgendwo in der Höhe auf. Kleine Randnotiz, organisatorisch nicht immer ganz so einfach. Ne? Also in Boulder ist das so, ich habe mir das passend angeguckt, wie man das machen kann. Und wenn man in dem angesprochenen Ort auf 2200 Meter sein will, dann ist das auf jeden Fall eine halbe Stunde Fahrt nach Boulder. Das ist also jede halbe Stunde Fahrt zum Schwimmbad hin und zurück. Man hat auf jeden Fall schon mal eine Stunde Anreise verloren. Das ist auf Lanzarote anders, wenn man in irgendeinem Hotel ist oder wo auch immer, wo ein Pool direkt dabei ist. Da hat man eine Stunde gespart. Und das ist genau das, was ich meine, wenn es immer um die Frage geht der der Umsetzung am Ende des Tages. Ne? Macht das Sinn? Und wenn ja, welchen Mehrwert erhoffe ich mir durch die Höhe? Und ist der Mehrwert so viel wert, dass ich an anderer Stelle vielleicht auch die ein oder andere Einschränkung haben kann? Super. Genau, das soll soweit gewesen sein. Ich will auf die, ehrlich gesagt, auf die anderen beiden nicht eingehen. Also und auf die Intermittent Hypoxic Exposure. Egal ob during rest oder during training, weil ich will ganz offen sagen, das ist so, es kann da zu Effekten kommen, man findet welche, andere Autoren finden eher weniger Effekte. Das ist aber so für all die angesprochenen Anpassungswege, ehrlich gesagt, jetzt nicht bei weitem nicht so interessant, wie die anderen beiden Varianten sind, also live high, train low, live high, train high. Eine Sache, die ich trotzdem dazu erwähnen will, ist, sollte man ein Rennen in der Höhe haben, ja, also wenn man jetzt den, weiß ich nicht, Ironman 70.3 in Boulder macht oder sowas in der Art, dann kann das total viel Sinn machen, zumindest vorher sich mit Höhe auseinanderzusetzen. Und jetzt muss man es mal bei all der Komplexität pragmatisch sehen. Ich habe jetzt gerade angesprochen, wie, oder ihr habt es ja durch die Blume rausgehört, wie kompliziert es vielleicht ist, als jetzt Nicht-Profi ein sinnvolles Höhentrainingslager zu machen. Da wird man sich bei der Örtlichkeit alleine schon grundlegend die Frage stellen müssen, wo in Europa man das machen kann. Und wenn man sich dann aber trotzdem gut vorbereiten will auf einen Wettkampf, der in Höhe sein sollte, und das ist ehrlich gesagt ziemlich egal, ob das der 70.3 in Boulder ist oder ob das auch vielleicht ein Radmarathon ist, weil auch da darf man nicht vergessen, dass man sich da in Höhe aufhält. Ja, man ist, wenn man oben am Stifter Joch angekommen ist oder am Timmelsjoch oder wo auch immer, ist man einer Höhe ausgesetzt, die man so unter Normal-Null-Bedingungen, in denen man sich sonst aufhält und trainiert, die man so nicht gewohnt ist. Man wird also eine Leistungsreduktion haben und der kann man in jedem Falle entgegentreten, indem man sich zumindest hin und wieder mal der Höhe aussetzt. Ob das unter Performance ist oder unter Rest, das ist erstmal relativ egal. Ich würde im Zweifelsfall dann beides machen, aber vor allen Dingen auch mal unter Belastung in der Höhe trainieren. Dafür bräuchte es einen Höhengenerator, den man dann hat. Und den quasi benutzt, um dann, weiß ich nicht, auf der Rolle zum Beispiel mal zwei Stündchen sich der Höhenluft auszusetzen. Das kann in jedem Falle funktionieren, aber ich will die Abtrennung klar haben, da sprechen wir jetzt weniger von dem Training im Sinne der Adaptation, als mehr von dem Training im Sinne der Gewöhnung an die Höhe, dem Gerechtwerden der Sensitivität und wenn man so will, der Vorbereitung auf ein Rennen. Genau, und das ist auch so ein Stück weit das, was die Autoren sinngemäß rausarbeiten. Also ich habe das jetzt noch so ein bisschen paraphrasiert, damit es einen gewissen, ja, noch ein bisschen deutlicher wird in der Praxis. Vielleicht so aus eigener Erfahrung, ich bin am Ende ein Fan des Kompromisses, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde zum Beispiel vermeintliche Höhentrainingslager in St. Moritz finde ich gut. Da ist man so auf 16, 17, 1800 Meter dauerhaft. Man fährt aber mit dem Rad auch auf 2200 Meter, auf 2300 Meter, sowas um den Dreh. Also man hat auch da die großen Höhen. Großer Vorteil ist aber vor allen Dingen da, man hat perfekte Trainingsbedingungen. Man kann sehr gut Radfahren, man kann sehr gut schwimmen, man kann sehr gut laufen. Und auch das ist so, das ist das, was ich meine mit dem Kompromiss. Man kann natürlich auch nach Livigno gehen, das ist ja ähnliche Ecke, nur nochmal deutlich höher. Da wird es dann mit dem Laufen aber tendenziell etwas schwieriger, weil ich da eben nicht die Möglichkeit habe, jede Woche meine 60, 70, 80 Laufkilometer irgendwie auf halbwegs flacher Strecke zu machen, ne? Sondern habe dann auf jeden Fall viele, viele Höhenmeter dabei. Das ist dann schon so ein Abwägungsthema. Kann klappen, kann aber auch ein bisschen einschränken, kann aber gleichzeitig auch wieder einen Vorteil bieten, weil man halt eben nicht auf 1600 Meter sich aufhält, sondern rund um die 2000er Marke, was dann natürlich höhentrainingstechnisch wiederum ein Vorteil ist. Und deswegen sage ich Kompromiss. Ganz wichtig bei dem Kompromiss ist mir immer, es kommt ganz klar auf die Individualität an. Also wenn man das macht, dann geht es nicht nur darum, jetzt irgendwie einen Ort zu suchen, der vielleicht trainingstechnisch gerade passt, sondern dass man es dann von der Umsetzung auch richtig macht. Ein Pulsoximeter muss genau der gleiche Standard sein eigentlich, wie zum Beispiel ein Refraktometer. Ein Refraktometer ist dafür da, um Urindichten messen zu können. Und der Flüssigkeitshaushalt in Höhe hat auf jeden Fall deutliche Einwirkungen durch die Hypoxie. Und da ist es ganz extrem wichtig, den sicherzustellen. Also wie gesagt, Höhe und Flüssigkeitshaushalt, eine Sache, die in ganz engem Zusammenhang steht, wenn es darum geht, die Trainingsqualität zu bewahren. Und deswegen Sensitivierung dafür, dass das auf jeden Fall beachtet sein muss. Und genau, dann geht's weiter eigentlich über den Ernährungsstatus. Auch der muss ein Stück weit mit beachtet werden. Wir reden vor allen Dingen auch über vielleicht dann Mikronährstoffe in puncto Eisen, ne? Also wir brauchen Ferritin, am Ende ja die Speicherform des Eisens, wenn es um hämatologische Anpassungen geht. Das heißt, ich würde, bevor ich so ein Höhentraining machen würde, einmal zum Arzt gehen und mir mal eben ein Blutbild machen lassen, bei dem Ferritin mit erfasst wird, damit ich einen Eindruck habe, wo sich das gerade so befindet. Und genau, all solche Geschichten. Und am Ende, wie gesagt, Kompromiss ist das, was ich durchaus echt als sehr positiv finde. Ich habe das vielleicht noch eine Anekdote. Letztes Jahr habe ich das mit Patrick im Training so gemacht, dass wir ein Höhentrainingslager hatten in St. Moritz, 3 Tage später nach Rückkehr der Allgäu-Triathlon gelegen hat und 3 Wochen später Nizza, die Ironman-WM gelegen hat. Beides hervorragende Rennen, beides mit hervorragender Leistung, und ich kann sagen, dass das Trainingslager nicht unbedingt optimal war, weil es hatte jetzt nicht so ganz herausragendes Wetter in St. Moritz und so. Natürlich eines der größten Faktoren, die bei Höhe immer dazwischen kommen, ne? Das sind meistens keine sonnigen Regionen, in denen man 12 Monate Sommer hat, so ungefähr. Und auch das gilt es immer irgendwie zu bedenken. Aber ansonsten, lange Rede, kurzer Sinn, eine hervorragende Sache in der Trainingswissenschaft, Höhentraining. Und wenn es nur irgendwann mal für einen Spaß ist, also ich denke das jedes Mal wieder selber, wenn man so diese Auswirkungen erlebt, dass das ja ganz beeindruckend ist, was das mit einem macht. Und von daher kann ich es nur empfehlen, das anzugehen. Genau, aber dann, wie gesagt, auch den Zeigefinger gehoben ein Stück weit, dass man es dann auch in Anführungsstrichen richtig machen soll. Jetzt sage ich auf gar keinen Fall, dass ich das richtig mache, um Gottes Willen, aber will nur sagen, da gibt es viele, viele Dinge, die es dabei zu beachten gilt, weil das halt wirklich einfach immense Auswirkungen auf den Körper mit sich bringen kann und weil man da zumindest mal eine Menge verkehrt machen kann. Also bleiben wir am Ende bei der Fehlervermeidungsstrategie, ne? Man muss gar nicht alles richtig machen, aber man sollte möglichst wenig falsch machen. Und das beim Höhentraining, wie vielleicht bei vielen anderen Sachen im Training auch, darauf kommt's an. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Millier et al. Combining Hypoxic Methods for Peak Performance. Wer da noch tiefer ins Detail einsteigen will, eines der absoluten Klassiker oder der absoluten Klassiker der Review-Artikel zum Thema Höhentraining, kann ich nur empfehlen. Fand ich immer schon sehr, sehr gut, schon zu Studentenzeiten. Da war das noch aktuell. Das liegt jetzt aber nicht an dem Paper, sondern an meinem Alter. Aber das ist ein anderes Thema. Mit der Negativität hören wir jetzt hier auf. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!